Vitamin Bildung. Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Vitamin B der Uni Köln. Wir sind heute zu zweit hier im Studio. Einmal die Mine.
Hi.
Und ich bin die Anna. Und wir sind zwei Studentinnen im fünften Semester an der Uni Köln und studieren beide Intermedia. Im Rahmen von dem Seminar Podcast im Spannungsfeld von Lernen und Bildung, das ist ein etwas komplexer Titel, machen wir momentan eine Podcast-Reihe über Bildungspodcasts. Zu unserer Gruppe, da gehört eigentlich auch noch die Caro, die ist jetzt heute aber nicht hier, leider, die ist noch verhindert, deswegen sitzen wir zu zweit hier. Ja, um euch in unserem Podcast nicht mit Stimmen zu überladen, haben wir, wir haben ja auch noch zwei Gäste, haben Mine und ich uns entschieden, dass ich heute so ein bisschen so eine moderierende Rolle übernehme und die Mine den Interviewverlauf und die Technik im Auge behält. Ja, aber wenn sie mal hustet oder noch Fragen hat oder so, dann ja, nicht wundern, dass sie auch da ist. Wie der Name des Studiengangs Intermedia schon quasi verrät, beschäftigen wir uns vor allem mit allem eigentlich, was sich zwischen den Medien befindet. Hauptsächlich kombinieren wir Kunst, Kultur und Bildungswissenschaften mit Medien und wir stellen uns eigentlich immer die Frage, wie Medien in dem jeweiligen Fach genutzt werden, aber auch, wie sie zu ihrer Veränderung und Entwicklung beitragen und natürlich auch, welche Auswirkungen sie dann auf das jeweilige Fach haben. Und im Bereich der Bildungswissenschaften oder der Bildung fragen wir uns dann speziell, wie Technik im Unterricht eingesetzt werden kann, wie Lernende mit Medien und Technik bessere Lernerfolge erzielen und so die Königsfrage in der Medienpädagogik, ab wann, also ab welchem Alter können Kinder und Jugendliche, dürfen irgendwas oder auch nicht, Filme, Videos, Videospiele, mit Medien überhaupt umgehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, welche Rolle spielen die Eltern in der Medienerziehung und welche Rolle spielen öffentliche Institutionen? Also wer hat da welche Verantwortlichkeiten und Aufgaben? Genau, das sind so die Themen, mit denen wir uns im Studium beschäftigen. Und in diesem Seminar-Podcast im Spannungsfeld von Lernen und Bildung werfen wir mal so einen Blick auf das Medium Podcast in der Bildung und dazu haben wir zwei Gäste eingeladen, nämlich zwei der Macher von dem Podcast Schlaulicht.
Das Schlaulicht macht schlau.
Genau.
Das Schlaulicht heißt Schlaulicht, weil das Schlaulicht schlau macht.
Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
Wo der dritte ist, erklärt euch, also ihr uns bestimmt gleich selbst. Dann stellt euch doch bitte mal kurz vor, also wer seid ihr, auch die oder der Abwesende und worum geht's in eurem Podcast?
Ja, fang ich mal an. Ich bin André Sebastiani. Ich bin Grundschullehrer in Bremen und auch viele Jahre schon aktiv in so einer Wissenschafts-Community, sag ich mal, die nennt sich GWUP, genauso wie der Olli auch, so haben wir uns auch kennengelernt und wir machen zusammen den Podcast Schlaulicht.
Jo, hier ist das Schlaulicht Olli, Oliver Bechtold mein Name. Ich bin sozusagen ein IT-Fuzzi gelernter, bewege mich auch, wie André gerade schon sagte, in so einer gewissen Blase, interessiere mich für Wissenschaft, habe als Kind mich auch schon für solche Sachen interessiert, um da einfach mal so, was ist was, Bücher waren so ein Fable von mir und so eine Geschichten. Und wir haben uns halt über diese GWUP-Blase kennengelernt. Ich mache mit dem fehlenden Schlaulicht Jörg zusammen auch noch einen Podcast, der nennt sich Heißluftdampfer, richtet sich an ein erwachseneres Publikum. Und der dritte, der fehlt, das ist, wie gesagt, das Schlaulicht Jörg Sartorius, ist ein, den nenne ich jetzt einfach mal Medienfuzzi, arbeitet halt im Bereich Werbung und Kommunikation Und er ist das dritte Schlaulicht. Und ihr habt einen vergessen, wir haben eigentlich noch ein viertes Schlaulicht. Der kann heute auch nicht da sein, weil der hängt am Ladegerät. Und zwar ist das unser Roboter, Emil van Ram, der sonst eigentlich auch immer mit dabei ist und so ein bisschen klugscheißen darf und uns dann auch mal so ein bisschen zurechtrückt, wenn wir Mist gemacht haben. Ja, so viel zur Vorstellungsrunde, würde ich sagen.
Zu Emil von Ram kommen wir dann später nochmal. Das erklären wir dann auch nochmal gern. Ja, wie kam es denn zu eurem Podcast? Also du hast gerade schon so ein bisschen die Hintergründe erklärt, aber wie kamt ihr jetzt auf die Idee wirklich, ey, lass doch mal einen Podcast machen?
Also da gibt es verschiedene Gründungslegenden, die wir uns so gegenseitig erzählen. Meine ganz persönliche ist, dass ich für einen Videopodcast in Hamburg war, zu einem anderen Thema, was ich ja schon seit einiger Zeit beackere, nämlich Waldorfpädagogik. Da war ich bei Hoaxilla TV, also dem Videoableger von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Und auf dem Rückweg oder bevor ich losgefahren bin, hatte ich irgendwie getwittert, weil mir der Gedanke kam, was wissenschaftlich Skeptisches für Kinder müsste man mal machen. Und als ich dann aus Hamburg in Bremen ankam, war meine Mailbox schon explodiert vor lauter Benachrichtigungen, die ich bekommen habe, weil so viele Leute drauf angesprungen sind auf diesen Tweet. Und der Jörg hatte den Tweet auch gesehen und hatte parallel dazu wohl einen ähnlichen Gedanken, den er ein paar Tage vorher auch mit seiner Frau mal besprochen hat. Und Olli, Jörg und ich hatten eine Folge des Heißluftdampfers kurz zuvor gemeinsam bestritten. Das heißt, Olli und Jörg haben mich mit zum Landgang genommen in Bremen. Also der Heißluftdampfer ging in Bremen vor Ort und ich habe sie da rumgeführt. Da habe ich den Jörg auch erst kennengelernt. Und der hat sich dann bei mir gemeldet und sagte, Mensch, hier deine Idee von wegen Kinderpodcast, ich hatte genau die gleiche Idee und wir haben dann auch mal geskypt und uns ausgetauscht, kann man sich das vorstellen, sowas zu machen, und wir konnten uns das sehr schnell vorstellen und dachten, das ist echt eine Art von Lücke, in die man reinstoßen könnte. Und ja, als wir dann so begannen, uns ein Konzept zu überlegen, war auch ganz schnell der Gedanke da, den Olli mit ins Boot zu holen. Und Olli war da auch gleich ganz begeistert. Aber Olli, das kannst du ja vielleicht selbst erzählen.
Ja, vielleicht noch kurz ergänzen, weil wir haben jetzt mal ein paar Podcasts auch genannt. Bei Jörg war es also so, er hatte eine Episode des Explikator-Podcasts gehört, den wir auch alle drei gerne mögen. Da ging eine Geschichte über, ich glaube, ging um Ägypten, und das fand er halt auch sehr gut, aber das hatte schon auch ein bisschen Erwachsenen-Level, da war so ein bisschen Sex sozusagen noch mit drin und so weiter. Und da hat er gemeint, das wäre eigentlich eine super Sache, wie das gemacht ist, auch um Kindern so ein Thema nahezubringen. Man müsste es halt nur auch entschärfen und ein bisschen die Sprache anpassen. Und dann war bei ihm also dieser Gedanke da. Bei mir war es so, ich sollte vielleicht dazu sagen, ich bin der einzige von den drei Realschlaulichtern, der keine Kinder hat. Ich habe also maximal ein paar Neffen oder guck mir, ich sag das jetzt mal betont, das Elend an auf der Straße. Und mir ist schon ein paar Mal so durch den Kopf gegangen, gerade was so diese Podcast-Szene angeht, man sollte da das Feld nicht den anderen überlassen. Es gibt da durchaus Projekte, die jetzt, was weiß ich, von der Kirche initiiert werden oder von was auch immer initiiert werden. Aber irgendwo so ein neutraler, vielleicht wissenschaftlich skeptischer Ansatz fehlte da. Und deswegen war ich da auch direkt Feuer und Flamme und dachte auch einfach an meine Neffen und dachte auch einfach an, ja, die Welt, in der wir leben. Und ich fände es halt ganz gut, wenn da auch ein Programm geboten wird, wo Leute so ein bisschen kritisch dahinter sind und primär dazu animieren, Fragen zu stellen. Also ich glaube, das ist das Wichtigste in unserem Podcast, dass wir dazu animieren, Fragen zu stellen, zu hinterfragen, neugierig zu bleiben und das deutlich mehr als einfach nur Antworten zu geben.
Mhm. Wer ist denn jetzt ganz genau eure Zielgruppe? Also wenn du gerade schon sagst, so das Elend auf der Straße angucken, es gibt ja auch, das kann man natürlich auch wieder diskutieren, aber einfach unterschiedliche Bildungsschichten in Deutschland, die unterschiedliche Zugänge zu verschiedenen Medien, bestimmt auch zu Podcasts haben. Ja, für wen macht ihr denn dann die Podcasts? Oder wer wünscht ihr euch hören die? Wäre vielleicht so eine zweite Frage.
Also wir sagen ja, wir sind der Podcast für Neugierige von 7 bis 99. Ich glaube, 7 ist relativ früh angesetzt, wenn man dem folgen will. Zeigen jetzt auch so meine persönlichen ersten Erfahrungen. Ich arbeite aber ja selbst in der Grundschule und durchaus in einem Stadtteil, wo nicht gerade überwiegend Überprivilegierte aus bildungsnahen Schichten unterwegs sind. Und ja, ich habe das da natürlich auch schon mal ausprobiert, den mal reinzuspielen, und das kam eigentlich ganz gut an. Die sind also durchaus, also ich würde sagen, alle Schichten sind unsere Zielgruppe, aber wir machen uns, glaube ich, auch nichts davor, dass es relativ schwierig ist, alle zu erreichen, weil die Hürden ja doch noch relativ groß sind und Podcasting nicht so furchtbar bekannt ist.
Ja, das heißt, als erstes erwischen wir natürlich Leute oder Kinder, deren Eltern schon mal mit dem Medium Podcast zu tun hatten, die uns dann auch wahrgenommen haben durch irgendwo einen anderen Podcast oder durch die Verzeichnisse, durch iTunes, was auch immer. Und die dann vielleicht ihre Kinder animieren, sagen, hier, guck mal, da ist was, ich lade dir das mal drauf. Oder wir hatten auch welche, die es dann sozusagen erstmal auf CD gebrannt haben, weil das Kind noch kein Endgerät hatte, mobiles Endgerät hatte, und die es dann hören konnten. Aber wir hoffen, dass sich das halt so ein bisschen durchsetzt. Also wir richten uns wirklich an jeden, und es ist ja auch oft so, dass jetzt gerade bei den Jüngeren dieses Interesse und die Neugier ist einfach da. Und wenn wir die so ein bisschen beflügeln können, dann ist das das Schönste, was uns passieren kann. Und was André gerade sagte, mit, dass es sehr tief angesetzt ist mit 7 Jahre, und auch wir uns oft die Frage gestellt haben, überfordern wir da eventuell, und auch andere uns das gefragt haben. Ja, kann durchaus sein. Aber unsere Erfahrung hat jetzt gezeigt, lieber etwas überfordern als unterfordern. Und mit dem Überfordern ist es dann auch so, da haben wir auch ein paar Zuschriften schon zu bekommen, dass die Kinder das nicht einmal hören, sondern eher 3, 4, 7 Mal hören. So der berühmte, sage ich jetzt mal, Teletubbies nochmal-nochmal-Effekt. Und einfach, weil die das gerne machen. Und das ist dann das Schönste, dass dann die Eltern mit ihren Kindern unsere Themen aufgreifen und darüber nochmal weitersprechen, neu, weiter recherchieren, das eigene Lexikon mal rausholen oder über eigene Erfahrungen oder im Zweifelsfall raus vor die Tür gehen und irgendwas ausprobieren. Und das ist, das tut so gut, wenn man das liest. Das ist für mich wirklich so das größte ja, Erfolgserlebnis dabei.
Und ergänzend noch dazu, ich glaube, wir haben auch eine ganze Menge erwachsene Hörer, ganz ähnlich wie das bei der Sendung mit der Maus, glaube ich, ja auch ganz gut untersucht ist, dass das mal mindestens so viel Erwachsene wie Kinder gucken alleine, weil die Hemmschwelle da relativ niedrig ist, einzusteigen, auch für weniger wissenschaftsaffine Leute, und sagen, Mensch, das ist einfach interessant und nochmal so aufbereitet, dass ich da ganz gut mit kann. Ich glaube, das wird vielen Erwachsenen auch bei uns so gehen.
Ja, die Gretchenfrage. Es ist so, wir haben gewisse Statistiken, wir haben Tools, mit denen wir auf Statistiken zugreifen können. Die sind aber unserer Erfahrung nach nicht unbedingt 100% richtig. Es kommt einmal dazu, dass oft irgendwelche Sachen über Proxys laufen. Das heißt, sie werden nochmal runtergeladen, landen aber nicht als eigener Download in unserer Statistik, sondern sind irgendwo anders zwischengespeichert. So eine grobe Tendenz lässt sich feststellen. Wir bewegen uns also, sag ich mal, im 4.500, 5.000 Hörerbereich. Das ist das, was wir so rauslesen können. Wir haben aber auch mal, wo wir merken, es geht richtig durch die Decke. Und das muss letztendlich am Thema gelegen haben. Den größten Erfolg, und das darf ich jetzt mit Stolz verkünden, hatte unsere Folge übers Furzen. Und also da gingen die Zahlen tatsächlich ab, und selbst wenn die Statistik da noch so schlecht war, da waren wir also definitiv im mehrere 10.000 Bereich drin. Und das hat auch das Feedback irgendwie gezeigt, also die Folge hat wirklich eingeschlagen. Ja, also das kann man so grob über die Hörerzahlen sagen.
Ja, das ist ja auf jeden Fall eine ganze Menge, gerade wenn man auch das Alter vieler Hörer bedenkt. Ja, klasse. Ihr macht ja Podcasts für Kinder, also über Themen, die Kinder vor allem auch ansprechen, und erklärt sie halt ja quasi kindgerecht, oder versucht es irgendwie, die Wissenschaft, was du auch gerade angesprochen hast, so wissenschaftliche Fragen oder Themen so aufzubereiten, dass es halt für Kinder verständlich wird. Wie wählt ihr denn dann die Themen so aus?
Nach eigenem Interesse eigentlich auch. Und so wie uns die Themen im Alltag begegnen, irgendjemand sieht was, hat ein Plakat gesehen, hat irgendwo ein Interview mit jemandem gehört, irgendwas verfolgt, und dann, wir treffen uns einmal die Woche im, auch zu einem Skype-Chat, so wie wir das jetzt gerade machen, und je nachdem, was gerade dran ist, unterhalten wir uns dann auch halt über die nächsten Themen, und wir haben so ein Online-Dokument, was uns auch als Themenspeicher dient. Ne, so dass wir halt Ideen, die wir haben, da einfach zusammenschreiben und dann gucken wir mal, was als nächstes dran sein könnte.
Hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie man selber drauf ist. Also wir haben ein paar Themen, haben wir schon auf Halde liegen. Da wissen wir ganz genau, dass wir die irgendwann mal machen werden. Kann ich auch ruhig sagen. Also wir werden irgendwann das Thema Tod behandeln und wir werden auch irgendwann über das Thema Behinderung sprechen. Haben aber auch absichtlich gesagt, wir wollen uns erstmal ein bisschen eingrooven, weil es gibt uns ja jetzt gerade ein knappes Jahr, bevor wir an die Themen drangehen, die schon, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich deutlich mehr Fingerspitzengefühl erfordern, als jetzt eine Folge über Star Wars oder eine Folge über, weiß ich nicht, was wir gemacht haben, über Werkzeug oder sowas. Da kann man ein bisschen freier drangehen. Aber das sind so Themen, die wir auf jeden Fall behandeln werden. Und wir ermuntern auch unsere Hörer und Hörerinnen, uns Themenvorschläge zu schicken in irgendeiner Art und Weise. Auch da haben wir ein paar Sachen schon jetzt bekommen und die werden wir auch abhandeln, weil, wie gesagt, das ist ja, wenn die Leute uns da schon drum bitten, aber gerne doch.
Und die werden wir auch priorisieren, glaube ich, ne?
Ja. Du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, so das Thema Tod oder auch das Thema Behinderung. Das sind ja schon komplexere Themen. Gibt es denn auch Themen, wo ihr jetzt sagt, das erklären besser mal die eigenen Eltern? Ich weiß nicht, das Thema Liebe, wie entsteht ein Kind? Tod wäre jetzt sicherlich auch was, wo ich aus meiner eigenen Kiste jetzt eher gedacht hätte, ist vielleicht jetzt nicht für so einen öffentlichen Podcast. Also wie steht ihr dazu? Wo sagt ihr, nee, das ist jetzt nicht unsere Aufgabe? Oder ja, was meint ihr?
Also unsere Aufgabe ist, glaube ich, sowieso eine schwierige Formulierung, weil wir machen das ja als Hobby. Und das ist ja auch was uns Spaß macht, im weitesten Sinne. Ich persönlich bin der Meinung, dass man auch solche wegen mir Tabuthemen ansprechen sollte. Man sollte sie in der Art und Weise, wie wir es für richtig halten, weil wir sind die Chefs von dem Podcast, wir entscheiden das. Wir entscheiden, in welcher Form wir darüber berichten und wie weit wir gehen oder wie wenig weit wir gehen. Und ich glaube, dass, wie gesagt, wir richten uns an ein Publikum, was auf jeden Fall schon mal irgendwie einen CD-Player oder sonst was bedienen kann, also 7 Jahre aufwärts. Ein 7-Jähriger ist nicht davor geschützt, heute oder morgen mit dem Thema Tod konfrontiert zu werden, komplett unvorbereitet durch irgendwie einen Unfall oder sonst noch irgendwas. Und da würde ich mal sagen, kann es nur gut sein, wenn vorher schon so 3 Schlauberger wie wir mal darüber uns ein paar Gedanken gemacht haben und vielleicht den ein oder anderen Denkanstoß in so eine Richtung vermitteln können. Wir werden keine Lösungen bieten, aber wir werden einfach versuchen, ehrlich und offen über das Thema zu sprechen und zu sagen, was man machen kann, wenn man traurig ist oder wenn man anregen, mit anderen Leuten zu sprechen. Und das, was wir bis jetzt so bekommen haben an Feedback, gibt uns da letztendlich recht.
Und im Prinzip finde ich, dass wir uns schon zuständig fühlen für alle Fragen, die Kinder so an die Welt haben. So ganz allgemein gesprochen. Und schon 3- oder 4-Jährige stellen Fragen nach dem Tod. Noch auf einem ganz anderen Level. Und inzwischen sind wir auch in den Grundschulen eigentlich schon so weit, dass wir das Thema genauso wie das Thema Liebe und Sexualität auch behandeln. Ich würde das nicht ausklammern. Man muss da vielleicht so einen kleinen Disclaimer, sag ich mal, dazu setzen. Wer jetzt gerade solche Erfahrungen gemacht hat von Tod, vor allem für den kann das natürlich schon auch was triggern. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, denke ich. Ich gehe aber jetzt gerade beim Podcast eigentlich doch davon aus, dass gerade die jüngeren Kinder das nochmal, dass die durch ihre Eltern an den Podcast kommen und jetzt nicht ein Handy in der Tasche haben, womit sie sich den selbst runterladen. Also, sodass da ja nochmal eine Kontrollinstanz dazwischen ist, dass da niemand an ein Thema gerät, das für ihn gerade nicht geeignet ist.
Ja, ich bin gerade noch ein bisschen, ja, wow, nee, finde ich gut. Also, auch sicherlich, die Kinder können es ja auch auswählen, die Themen an sich, was sie jetzt gerade hören möchten. Wenn das jetzt ein Thema ist, was gerade vielleicht einfach überfordern würde, dann wird sich das ja weder ein Elternteil noch ein Kind selber gerade aussuchen. Stimmt.
Und Kinder trauern anders als Erwachsene, muss man auch sagen. Also mein Vater ist vor einigen Jahren gestorben, da war mein Sohn 4 oder 5. Der ist da schon ganz anders damit umgegangen als Erwachsene, das tun. Und ich habe dann in der Folge gelernt, dass das durchaus typisch ist, dass Kinder da ein bisschen das Thema ein bisschen anders abhandeln für sich.
Ja, ist jetzt ein kleiner Themensprung nach diesem etwas tieferen Thema. Würde ich ganz gerne noch mal so ein bisschen so einen Schritt zurückgehen und auf eure Sendung zu sprechen kommen. Also wie ist eure Sendung im Prinzip aufgebaut? Habt ihr ein Konzept dafür?
Ist das etwa nicht erkennbar?
doch, aber so ein paar Erläuterungen und Ausführungen wären natürlich ganz schön.
Olli, magst du starten?
Nee, start du mal.
Okay, ja, wir haben ein Konzept. Jetzt kommt gerade mein Sohn rein. Der darf mal einmal gucken und dann muss er wieder raus. Papa. Sagst du mal Hallo?
Hallo.
Kann euch jetzt nicht hören. Mika, ich kann jetzt gerade nicht. Wir sind in einer Aufnahme.
Dann springe ich mal gerade kurz rein. Von wegen Konzept. Wir haben uns ganz am Anfang Gedanken gemacht. Und da war es ein bisschen so, für jede Folge hat einer so ein bisschen den Hut auf und macht so die Primärarbeit und die anderen beiden werfen halt mit Salzstangen und Luftschlangen um sich oder respektive stellen halt einfach entsprechende Fragen, die eventuell auch schon mal abgesprochen sind, und achten auch so ein bisschen darauf, dass man zum Beispiel bei Fremdwörtern, ne? Wir haben also uns zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht Fremdwörter um jeden Preis vermeiden, sondern sie durchaus benutzen, aber dann auch erklären.
Ja, oder ein Tauchsieder beispielsweise.
Ein Tauchsieder, was ist das denn? Tauchsieder habe ich ja ganz selten gehört, das Wort.
Ehrlich? Tauchsieder, das war, glaube ich, ja, heute gibt es nicht mehr so häufig. Heute hat man da einen Wasserkocher, ist aber letztendlich nichts anderes. Früher hatte man einfach einen Topf und da hat man so einen Stab reingesteckt. Das sah aus wie so eine Spule, wie so eine Spirale und der war auch in die Steckdose eingestöpselt und der hat das Wasser heiß gemacht oder zum Kochen gebracht.
Ah, den hat man reingetaucht und hat das Wasser zum Sieden gebracht und deshalb hieß der dann Tauchsieder. Ja, das ist ja klasse.
Aha. Weil auch so ist so ein bisschen der Bildungsanspruch von uns da, dass wir dann sagen, dann haben sie das schon mal gehört und irgendwann klingelt's mal wieder und dann wissen sie, oh, haben wir schon mal im Schlaulicht mitbekommen. Das hat sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verschoben. Es ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr so, dass einer die Mütze unbedingt auf hat und das vorher definiert ist, sondern wir merken, dass wir unterschiedliche Herangehensweisen an gewisse Themen haben, vielleicht auch einfach unsere Prioritäten ein bisschen anders setzen und dass sich das hervorragend ergänzt. So haben wir zumindest das Gefühl. Wahrscheinlich ist das auch wiederum so ein bisschen der Grund, weshalb wir befreundet sind, warum wir gut miteinander können, dass wir uns da ergänzen bei Ansichten, bei, ne, wie gucke ich auf ein Thema drauf. Ja, ansonsten das grobe Konzept, wie gesagt, ein Thema, was am Anfang verkündet wird. Dann kommt in der Regel so ein kleines Intro, also versuchen irgendwie einen Einstieg zu kriegen. Das kann schon mal eine kleine Spielszene sein. Das kann ein Audioschnipsel sein, was wir irgendwo her haben. Dann haben wir das Geräusch der Woche eingeführt, so ein kleines Audiorätsel, was dann kommt. Also einfach ein Einspieler eines Geräuschs und was am Ende der Sendung dann aufgelöst wird, um was es sich da gehandelt hat.
Kommt jetzt das Geräusch der Woche.
Das ultimative Geräuscherätsel.
Also, jetzt kommt die Auflösung vom Geräusch der Woche.
Die ultimative Geräuscherätsel-Auflösung.
Wir hören es uns nochmal an. Und es war ein Schwimmgeräusch. Ja, so hört sich's an, wenn ihr schwimmt, aber nicht, wenn ihr selber euch hört, sondern wenn man es von draußen aufnimmt.
Und ja, wie gesagt, die Sendung selber, oftmals unterbrochen durch ein Interview, wenn wir eine sogenannte Schlaulichtgestalt an Bord nehmen. Das sind wirklich Fachleute, die wir zu einem Thema interviewen, mit denen wir gesprochen haben, weil die halt einfach nochmal wirklich so einen wissenschaftlichen Einblick geben können, sich einfach noch viel besser auskennen. Ja, und am Schluss kommt in der Regel nochmal Emil van Ram, der Roboter, der nochmal so ein bisschen so ein Schlussresümee zieht und eventuell sagt, wo wir irgendwelchen Mist gebaut haben, wo wir uns tatsächlich mal verplappert haben oder was weiß ich, was durcheinander geworfen haben. Und ja, das ist so das Konzept, würde ich es mal nennen. André?
Ja, genau, so ist unser Konzept. Wir hatten zwischendurch dann nochmal angefangen, so Fragenplings einzubauen. Dann kam so ein Geräusch und man hat so eine Frage gestellt, die sich aus dem Gespräch eigentlich schon ergeben hat. Das haben wir gemacht, um das nochmal ein bisschen zu gliedern und um an bestimmten Punkten die Kinder nochmal wieder sollte da mal jemand weggedriftet sein oder irgendwie zu sehr ins Spielen gekommen, man hat nicht mehr zugehört, dass man wieder so Punkte hat, an denen man wieder einsteigen kann. Jetzt haben wir in den letzten Episoden das Ganze aber ein bisschen hörspielmäßiger angelegt und hatten unsere Szenarien ausgedacht. Das eine Mal waren wir im Himalaya unterwegs und haben den Yeti gesucht oder wir dachten sogar gefunden. Und beim letzten Mal saßen wir auf unserer nassen Kellertreppe, weil unser Keller unter Wasser war. Und in diesem hörspielmäßigen Setting hätte das nicht gepasst, da diese Fragenplinks zu machen. Deshalb haben wir die rausgelassen. Wir hatten uns eigentlich schon überlegt, das jetzt diese etwas hörspielmäßigere Anlage so zu behalten, weil man dann so eine Story drumherum hat, die hoffentlich Kinder auch ein bisschen bei der Stange hält.
Also es ist noch viel im Wandel. Also ihr bastelt da oder guckt auch immer noch mal, was sich gerade so ergibt, wie sich Sachen entwickeln, zu welchem Thema was passt.
Ja, also wenn wir da was ändern, dann ist das schon gut überlegt, weil Kinder das, glaube ich, auch ganz gerne haben, dass sie da so eine verlässliche Struktur vorfinden. Jetzt sind wir aber ja noch nicht seit 10 Jahren am Start, sondern erst ungefähr ein Jahr und haben da unsere Erfahrungen gemacht und versuchen, die auch einfließen zu lassen. Also wir versuchen das nicht von Folge zu Folge immer total umzukrempeln, sondern wir haben da, glaube ich, ganz behutsam so ein paar Änderungen gemacht und sind jetzt aktuell, glaube ich, bei einem Format, mit dem wir uns alle wohlfühlen und das zumindest nach den Rückmeldungen, die wir bekommen, ganz gut ankommt.
Ich würde ganz gerne nochmal so zu der Funktion von Emil von Ramm kommen. Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Wie kamt ihr darauf oder warum haltet ihr es für wichtig, dass einer fiktiven Person dieses Zusammenfassen nochmal auf Gefahren hinweisen oder so diese Rolle zu geben? Warum macht das nicht ein Schlaulicht zum Beispiel?
Ich glaube, der Vorteil davon ist, dass haben wir einfach Spaß daran gehabt, uns so eine Figur zu überlegen. Einen Roboter fanden wir irgendwie cool, weil der halt ein Elektronengehirn hat, also hat einen riesen, der hat die Wikipedia auf Abruf da und so weiter und so fort. Außerdem hat der Emil van Ramm ja auch so eine gewisse Vita. Er ist ja am Pubertieren, ist also von zu Hause ausgezogen, telefoniert hin und wieder mal noch mit seiner Mutter, das ist irgend so ein IBM-Rechner oder so. Und wir konnten dadurch so ein paar Sachen einfach in eine Figur reinlegen und konnten den auch so ein bisschen, wie gesagt, dieses Klug scheißen lassen. Und der kann uns auch alle drei sozusagen nochmal kritisieren. Das ist, glaube ich, einfacher, als wenn das dann einer aus der Truppe macht, dass wir dann sozusagen eine unabhängige Instanz haben. Und der Emil ist auch, sind wir ganz ehrlich, ist auch ein bisschen so ein Sympathieträger. Ne? Es gibt also Buttons von uns oder Postkarten, da ist der Emil natürlich drauf und der kommt halt auch einfach gut an. Das soll schon so ein auch ein bisschen für die Werbung für uns sein, der Emil, der dann halt irgendwo langwinkt. Und deswegen war diese Idee da und wir fühlen uns, glaube ich, alle sehr wohl mit Emil.
Ja, um das vielleicht hier ein bisschen anschaulich oder anhörlich zu machen, ich erinnere mich in der Folge Elektrizität dann daran, dass der Emil dann am Ende nochmal gesagt hat, ja Kinder, das ist so ist das alles mit der Elektrizität, aber bitte nicht nachmachen.
Hallo, ihr elementarelektrischen Energiebündel. Hier ist euer Elektronengehirn Emil van Ramm. Das freut mich ja besonders, dass ihr mal meine Energie betrachtet. Denn ohne Strom könnte ich weder rechnen und denken, noch mich bewegen. Auf die Gefahren durch Elektrizität kann man wirklich nie genug hinweisen. Wenn ihr irgendwo ein Schild mit einem Blitz drauf seht, an Schaltkästen, bei der Bahn, im Auto, an Strommasten oder Trafohäuschen, bitte, bitte immer Abstand halten. Das ist kein Spaß. Da rumzuspielen ist nicht mutig, sondern einfach nur dumm. Auch bei irgendwelchen Drähten, die irgendwo aus der Wand kommen, Finger weg. Mit kleineren Experimenten, so wie sie in der Schule gemacht werden oder wie sie auch in Experimentierkästen vorkommen, lässt sich das ungefährlich erforschen. Hier kann ich nur sagen, immer Respekt vor dem Strom haben. Besser ist das. Speichert euch das mal gründlich hinter die Ohren.
Dann wirklich nochmal so auf die Gefahren da hingewiesen hat, was passiert, wenn man dann als Kind mit Strom spielt und so weiter. Ja, das fand ich da irgendwie total ja, so nett, aber auch gut verpackt nochmal, dieser Warnhinweis, weil ihr drei habt ja dann quasi die Elektrizität erklärt und das dann, wie du es gerade auch gesagt hast, so eine neutrale Instanz nochmal, aber auf die Gefahren hingewiesen hat, hat das, glaube ich, ganz deutlich gemacht dort nochmal an der Stelle. Ja, vielleicht nochmal so, wie oft sendet ihr?
Wir versuchen einen 14-tägigen Rhythmus hinzubekommen und haben das, ich glaube, mit 2-3 Ausnahmen auch geschafft jetzt über das Jahr. Im Sommer war ferienbedingt und durch schlechte Internetverbindungen und so hatten wir eine ungewollte Pause drin. Und ja, jetzt im Dezember haben wir uns auch nochmal eine Auszeit gegönnt. Olli, waren wir sonst nochmal ein Ausfall?
Nö, das waren, wie gesagt, ich meine, wir sind nur zu dritt und jeder ist gleich wichtig dafür. Und wenn dann mal einer oder zwei sogar krank sind, dann kann es halt auch wirklich mal passieren. Das ist jetzt im Dezember passiert, dass wir da wirklich mit Triefnase und das hat keinen Spaß gemacht, da zu sprechen oder so. Und dann ist das halt einfach mal so. Ja, dann kann das passieren und auch wir machen irgendwann mal Urlaub. Aber wie gesagt, der 14-tägige Rhythmus ist so das, woran wir uns ein bisschen orientieren.
Das heißt, wenn ihr jetzt so seit einem guten Jahr dabei seid, 14 Tage, alle 14 Tage eine neue Episode rauskommt, dann seid ihr so bei 17 bis 20 Folgen.
Wir sind etwas drunter, weil wir haben live gegangen, sind wir im April. Das heißt, es ist noch wirklich kein ganzes Jahr. Mit den Aussätzen, wir sind gerade, wo sind wir bei Episode 14?
Ich schau mal gerade unauffällig.
Ja.
Nee, wir sind tatsächlich, 17 haben wir draußen. Versunkene Städte war
17.
17,
okay.
Wie lang sind die Episoden und warum glaubt ihr, dass diese Länge, ja, warum diese Länge?
zwei Hullen Luft hier. Wir haben angefangen mit der Idee 20 Minuten. Das war so das, womit wir reingegangen sind, haben gemerkt, dass es dann doch eigentlich fast immer auf eine halbe Stunde rausläuft. Einfach weil da ist dann noch ein Intro und dann fällt ja dann doch noch was ein. Und viele Themen sind auch einfach viel zu interessant, um irgendwas zu kürzen. Ja? Wir glauben, dass eine halbe Stunde durchaus machbar hörbar ist, wobei viele Hörerinnen und Hörer das in Etappen hören oder irgendwann auch eine Pause machen oder respektive nochmal hören, weil sie einfach gemerkt haben, okay, am Schluss war ich nicht mehr ganz so aufmerksam drin. Aber mit Sicherheit wollen wir nicht auf eine Stunde rausgehen. Das wäre für die Jüngeren bestimmt viel schlimmer. Aber wir wollen es auch nicht zu sehr kürzen, weil ich glaube, dann würden die Themen drunter leiden.
Und man braucht ja halt eine Länge, wo Kinder noch bei der Stange bleiben können. Ich glaube, für 7-Jährige, haben wir eingangs schon gesagt, ist das ganz schön anspruchsvoll, auch eine halbe Stunde oder 35 Minuten zuzuhören. So am Ende der Grundschulzeit kann man das, glaube ich, schon ganz gut schaffen. Erst recht, wenn man es dann vielleicht noch ein zweites und drittes Mal hört, dass man das mitbekommt. Deutlich länger sollte das, finde ich, nicht werden, weil man dann das Publikum einfach überfordert.
Wenn es zu lang wird.
Ja, und also Podcasts an sich, wenn ich jetzt mal die durchschnittliche Podcastlänge nehme, ist die ja wahrscheinlich deutlich über einer halben Stunde. Na, gerade im Erwachsenenbereich sind ja einfach auch viele, die da stundenlang reden, aber das ist ist auch anspruchsvoll für uns, die Themen so weit einzudampfen, dass wir das schaffen, das in so ein Zeitfenster reinzubekommen und alles Wichtige gesagt zu haben. Und wir versuchen halt, möglichst wenig Längen drin zu haben, wo eigentlich nicht viel erzählt wird und wo man nur rumlabert. Ja, wie mir das häufig in anderen Podcasts auch mal ein bisschen sauer aufstößt.
Liegt es vielleicht bei euch auch so ein bisschen daran, dass ihr quasi die Rolle des Schlaulichts dann annimmt? Also so wie wir uns jetzt unterhalten, redet ja jeder für sich selbst. Und wenn ihr podcastet, ist es ja nochmal ein bisschen eine andere Tonalität, vielleicht eine andere Art, wie ihr dann darüber redet, was ihr sagt, dass es dadurch einfach schon komprimierter ist, dass ihr gewisse Rollen einnehmt, dass du jetzt dann nicht Olli als du bist, sondern das Schlaulicht Olli.
Ich glaube, in jedem Schlaulicht steckt auch eine gewaltige Portion, ne, von dem eigentlichen Charakter drin. Das war auch am Anfang Gesprächsthema, dass wir verhindern, dass wir zu sehr eine Schere im Kopf haben, also uns zu sehr von unseren eigenen Persönlichkeiten entfernen, weil dann wird man auch schnell unglaubwürdig und wir sind ja keine gelernten Schauspieler. Aber trotzdem genug Schere im Kopf haben, als dass wir gewisse Sachen halt einfach vermeiden oder ja, was weiß ich, ganz banale Sachen, Fäkalsprache oder was ich vorhin schon mal angesprochen habe, mit Fremdwörtern, dass man die dann auch, wenn man sie benutzt, erklärt etc. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das, sagen wir mal, ein Grund dafür ist, ne? Dass wir die Rollen einnehmen, dass es deswegen anders komprimiert wird.
Nee, genau. Und wir legen, bevor wir anfangen aufzunehmen, so einen kleinen Ablaufplan fest, haben schon mal so Fragen oder so formuliert. Die stehen dann schon mal untereinander, sodass man eigentlich immer im Kopf hat, wo bin ich gerade und wo wollen wir jetzt gleich hin mit unserem Gespräch, sodass wir halt kein richtiges Skript haben, aber halt ja schon so Schlaglichter, an denen wir uns entlanghangeln, und das hilft dabei, da nicht so ausufern zu werden. Und was wir dann halt auch noch machen, ist ein relativ rigoroser Schnitt in der Postproduktion. Das ist meistens dann gar nicht viel, aber wenn man den Eindruck hat, da doppelt sich was oder da ist jetzt gerade zu wenig Information, dann fliegt da auch noch mal eine halbe Minute oder eine Minute raus, und das dann an mehreren Stellen, sodass wir halt dann so eine Aufnahme, wenn die 40 Minuten lang ist, halt durchaus noch mal, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten dann eindampfen.
Und es gibt auch so Sachen, so eine Art Selbstkontrolle, die bei uns dann auch stattfindet. Wie wir ja schon mal gesagt haben, wir bewegen uns ja selber auch in einer Blase, dessen sind wir uns auch bewusst. Und es gibt gewisse Sachen, die uns zum Beispiel verbinden. Also ich nenne jetzt einfach ein Beispiel, wir sind alles drei Atheisten. So, und es ist dann so, dass es durchaus passieren kann, im Redefluss, wie auch immer, wir hatten das jetzt vor kurzem gehabt, da ging es irgendwie um Zeitrechnung. Da haben wir irgendwie gesagt, hier im Jahre so und so viel, und dann sagt irgendeiner nach Christus, und sagt einer, ja, wir einigen uns auf unsere Zeitrechnung. Und ohne, dass wir das vorher abgesprochen haben, kam plötzlich so ein bisschen so, ja, also ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne so ein bisschen Religionsbashing durch. Und da haben wir gesagt, nee, das ist so vollkommen unnötig, interessiert niemanden, geht auch letztendlich niemandem was an, das haben wir rigoros rausgeschnitten, weil, wie gesagt, das soll kein Thema sein. Ich sag mal, wir richten uns ja jetzt auch in ein erwachsenes Publikum, wir haben nichts davon, wenn wir da groß irgendwem ans Bein pinkeln.
Genau, und wollen da weltanschaulich neutral bleiben, um da auch niemanden vor Konflikte oder so zu führen, wo das überhaupt nicht notwendig ist, und an der Stelle wäre es nicht notwendig.
Ja, auf jeden Fall. Das klingt gerade schon so ein bisschen an. Also wenn du sagst, es ist nicht unsere, also wir wollen halt ja möglichst neutral, also wertneutral unsere Folgen aufnehmen. Gibt es denn irgendwas, was ihr mit dem Podcast außer Wissensvermittlung erreichen wollt?
Das Tollste, wie gesagt, was uns passieren kann, ist, dass wir Kinder zum Nachdenken anregen, zum Weiterfragen, zum Neugierigsein. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste für uns. Ich glaube, das bringt es wirklich oft auf den Punkt. Ne? Also wir selber sind Freunde des wissenschaftlich-kritischen Denkens, und diesen Samen aufgehen zu sehen, ist, glaube ich, das, was uns am meisten Freude bereitet.
Genau, und deshalb finde ich, ist Wissensvermittlung auch eigentlich gar nicht der Kern der Sache, sondern das ist mehr das, was Olli gerade sagte, neugierig sein, Fragen stellen und dann ja so eine gewisse Herangehensweise zu vermitteln, wie man denn dann sich seine Frage beantwortet, nämlich durch das wissenschaftlich-kritische Denken. Das ist also zumindest bei mir das Anliegen, das ich gerne vermitteln würde. Und da könnte man jetzt auch das ganz große Rad drehen und sagen, wenn man jetzt über die Wahlen in den USA spricht und über postfaktisch und so weiter und Fake News online, dann ist man da eigentlich schon beim Kern der Sache. Also wie kann ich vernünftige Informationen von Unsinn unterscheiden? Wie kann ich da rangehen? Wie komme ich an verlässliche Informationen ran? Und ich glaube schon, dass man mit dem Schlaulicht zum Beispiel da gut anfangen kann, wenn man einsteigt in diese ganze Online-Welt, sich zu begeben.
Ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Potenzial, was ihr im Medium Podcast seht?
Puh, ich glaube, das ist sehr schwierig, weil das Medium Podcast ist, ich vergleiche es jetzt mal mit dem Buchdruck. Ja, oder mit der Erfindung des Fernsehens. Du kannst das so und so nutzen. Es gibt auch eine ganze Menge Podcasts, die aus unserer bescheidenen Meinung heraus in die komplett falsche Richtung gehen, die auch gezielt Desinformationen streuen, die genauso populistisch sind und so weiter und so fort. Also das Medium selber kann da, glaube ich, wenig dafür. Denn letztendlich ist es ein Mikrofon, ein Aufnahmegerät und irgendein Serverspace. Und das kann halt jeder machen. Natürlich das Ganze voranbringen und versuchen, mehr Leute zu erreichen, neugierig zu machen. Klar, das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Aber wie gesagt, ich würde es ungern auf das Medium zurückführen.
Ja, du hast gerade, also ich habe jetzt hier nochmal gerade so die auf die Frage geguckt, die hier steht, und aber das habt ihr gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, einfach, also das Bildungspotenzial eures Podcasts Schlaulicht, ja, das haben wir jetzt eigentlich schon so weit auseinandergenommen.
Ja.
Habt ihr denn, also ich habe, oder als Wien und ich auch so ein bisschen in der Vorbereitung drüber gesprochen haben, vorhin klang es auch schon an, einige Eltern haben das ihren Kindern auf CD gebrannt. Wie stellt ihr euch denn vor, dass gerade Kinder und Jugendliche, die jetzt in einem Alter sind, die noch kein eigenes Smartphone haben oder kein eigenes Kindle, Tablet, sonstiges technisches Endgerät, mobiles Endgerät, wie kommen die an eure Podcast-Folgen?
Also einmal zusammenhören mit den Eltern, sofern das möglich ist. Und dann, wie gesagt, wenn du, sind wir mal realistisch, 7 Jahre, dann ist es aber auch schon nicht mehr lange hin, bis das erste mobile Endgerät, das erste abgelegte Handy von Mama oder Papa übergeht mit einem Mini-Vertrag. Wir haben eine App, eine Schlaulicht-App, die auf Android und iOS läuft.
Und Kindle Fire,
die man da sich installieren kann. Die hat auch die entsprechenden Jugendfreigabenhürden genommen etc. Das heißt, und die sind kostenlos. Das heißt, die können die Kinder sich installieren oder drauf installieren lassen, ohne dass da irgendwelche Geschichten, Abo, irgendwas, Geld entsteht. Ich glaube, so kommen die dran. Und halt, ja, wie gesagt, Mund-zu-Mund-Propaganda ist dann auch so ein Ding. Und dann hörten sie es halt beim Kumpel oder bei der Freundin irgendwie.
Und also das sehe ich halt auch in der Grundschule, dass praktisch alle Kinder im Grundschulalter einen Zugang zu entsprechenden Endgeräten haben. Na, ob da jetzt das Schlaulicht drauf läuft, ist dann die Frage. Aber fast alle haben entweder ein PC oder ein Handy oder ein Tablet oder mehrere dieser Geräte oder sogar alle zu Hause. Und insofern hat eigentlich auch jeder die Möglichkeit, dann zuzugreifen aufs Schlaulicht. Aber das ist uns auch ganz klar. Um die Kinder als Hörer zu gewinnen, müssen wir eigentlich zuerst die Eltern gewinnen.
Also wäre es schon ideal, wenn jetzt, also so ein Idealszenario, irgendwie Kind ist zwischen 7 und 10 Jahren alt, dass ein Elternteil sich mit dem Kind zusammen die Folge anhört, die auch einschaltet und danach nochmal irgendwie in so einem reflektierenden Gespräch nochmal in den Austausch kommt.
Auf jeden Fall.
Wobei es nichts schadet, wenn man das alleine hört, ne? Also das Ideale, klar, also auch im Sinne von Wissensvermittlung oder so, ist es natürlich am besten, wenn man das nachher nochmal aufgreift und dann nochmal guckt, was wurde jetzt verstanden und was wurde nicht verstanden. Aber das ist, glaube ich, ein hoher Anspruch an Hörer, dass man sich dann tatsächlich als Eltern da nochmal 1-2 Stunden Zeit insgesamt nimmt, um so eine Folge Schlaulicht mit dem Kind durchzugehen. Wir wissen, dass einige das machen und das ist auch toll, aber da ist jetzt auch nicht viel verloren, wenn ein Kind sich erstmal einfach in seinem Zimmer das Schlaulicht anhört oder 2-mal oder 3-mal oder 4-mal.
Ja, so stelle ich mir das irgendwie auch vor. Vielleicht bauen die da gerade irgendwas mit Lego und statt Benjamin Blümchen gibt es dann halt eine Folge Schlaulicht.
Genau, so machen es meine Kinder auch. Manchmal mit einem Bluetooth-Lautsprecher oder so.
Du bist ja Lehrer, André. Hast du, also oder es kam ja gerade auch schon mal so kurz an, dass du schon mal in der Klasse so eine Folge Schlaulicht vorgespielt hast. Wie genau hast du so dann die Schlaulichtfolge in den Unterricht eingebaut? Und erstmal die Frage.
In den Unterricht habe ich die gar nicht eingebaut, sondern das war in so einer Leerlauf. Phase, wo ein Unterrichtsthema durch war und dann stand ohnehin die Frühstückspause an, aber um die da jetzt einfach frühstücken zu lassen, war es noch zu viel Zeit und dann habe ich gedacht, ach Mensch, 20 Minuten Zeit, fängst du mal an, eine Schlaulichtfolge mal reinzuspielen und das vorzustellen. So habe ich das gemacht. Und dann durften die dabei halt frühstücken und haben sich das angehört und es kam ganz gut an. Und mittlerweile habe ich mitbekommen, dass auch schon 1-2 andere Kollegen mal angefangen haben und mal eine Folge mit ihren Klassen dann eingespielt haben.
Ist das denn auch die Art und Weise, wie du oder wie ihr euch vorstellt, wie man jetzt speziell euren Podcast in der Schule einsetzen kann? Also so eher zum in so einer Freiarbeitsphase, oder seht ihr da auch irgendwie Potenzial, wirklich das in den klassischen Unterricht mit einzubauen, dass es danach irgendwie ein Rätselspiel gibt oder dass der Lehrer dann gar nicht die Person ist, die da was erzählt, sondern die Schlaulichter, die jetzt das Thema für die Stunde vermitteln?
Also ich glaube, wenn man gerade ein entsprechendes Sachunterrichtsthema behandelt in der Grundschule jetzt, dass man den Podcast gut als Ergänzung empfehlen kann und sagen kann, da gibt es eine Folge, die könnt ihr euch mal anhören dazu, die findet ihr hier, und ich gebe euch da nochmal irgendwie einen Zettel oder schreibe den Eltern eine Mail oder so, wo das drin steht. Also im Unterricht würde ich die, glaube ich, eher ausschnittsweise einsetzen, weil dann eine halbe Stunde doch echt verdammt viel Zeit ist, um sich das anzuhören. Gerade wenn da 25 Kinder sitzen und keiner soll reden und alle sollen da lauschen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber ich zeige auch keine ganze Folge Sendung mit der Maus oder so, sondern würde das so ausschnittsweise zeigen und dann besprechen. Und ich glaube, das geht schon.
Ich komme ja natürlich jetzt hier aus der Ecke, der sich an seine eigene Schulzeit, die zugegebenermaßen schon ein bisschen lange zurückliegt, erinnert. Und ich denke mir, wir hatten etliche faule Säcke als Lehrer auch gehabt, wenn die dann so die berühmten Vertretungsstunden machen mussten und versucht haben, da möglichst mit null oder wenig Aufwand davon zu kommen, was die uns zum Teil vorgespielt haben oder den Videorekorder mit einem Fernseher reingefahren und haben da einfach auf Play gedrückt und dann weitergedöst. Also da wäre, sage ich jetzt mal, jemand, der uns eine Episode Schlaulicht vorgespielt hätte, noch recht weit vorne gewesen. Also im Zweifel von mir aus gerne, ne? Also wir haben da mit Sicherheit nichts dagegen, wenn das jemand macht, aber ich glaube, André hat recht, wenn man es im wirklich pädagogischen Umfeld sinnvoll nutzen will, dann häppchenweise und einfach als Empfehlung, hier könnt ihr mal machen, ist auf jeden Fall interessant, hier ist der Link, oder ist mit Sicherheit die intelligentere Alternative.
Würdet ihr denn sagen, also in der Medienpädagogik kann man ja immer sagen, also das Medium wird genutzt, um es zu rezipieren, oder wir nutzen jetzt das Medium, um also den Kindern zu erklären, wie man Podcasts macht. Also nur, dass die Kinder, das wird vielleicht in der Grundschule zu früh, aber nee, dass die halt selber, nee, sagst du direkt?
Nee, also habe ich schon gemacht. Bevor ich das Schlaulicht angefangen habe mit meiner letzten vierten Klasse, die konnten dann am Ende Referate halt auch, anstatt die vor der Klasse zu halten, auch in Podcast-Form machen, haben sich ihre Stichpunkte gemacht und haben sich Headsets aufgesetzt und haben das auch mit Audacity dann an unseren Schulrechnern aufgenommen und schon mal grob zusammengeschnitten, und das kriegen Viertklässler hin, das geht.
Das ist ja hervorragend, finde ich super. Und was ist denn, wenn man jetzt sagt, also es geht jetzt nicht nur, also jetzt so ein bisschen auf so einer Metaebene, Podcast als Bildungsmedium, nicht nur um Wissen direkt zu vermitteln, sondern vor allem auch so die Nutzung und die Produktion zu vermitteln. Also würdet ihr sagen, ja, auf jeden Fall rein in die Schulen. Das müssen die Kinder heute wissen und können und lernen, auch um Fake News, wie entstehen Nachrichten, wie entstehen Berichte, das selber einfach erfahren zu haben.
Ja, soll ich nochmal antworten?
Ja, ist, glaube ich, besser.
Ja, ganz genau so. Also das ist ja das Ziel, was man verfolgt damit. Also zum einen sich selbst handelnd da selbst wirksam zu erleben. Und genau das andere, was ja auch unser Anliegen mit dem Podcast selber ist, zu erkennen, dass es nicht nur gute Informationen gibt. Und natürlich hilft das, wenn man selber mal Content hergestellt hat. Klar. War das?
Ja, das war so ziemlich das. Also, aber könntet ihr euch dann vorstellen, mal eine Folge Schlaulicht wirklich mit Kindern irgendwie zu machen? Wie wird es denn ablaufen? Oder ich weiß nicht, habt ihr schon mal in die Richtung gedacht?
Wir werden da jetzt bestimmt bald auch nochmal drüber nachdenken, wenn wir unsere kleine Klausurtagung Ende Januar haben. aktuell ist da so ein bisschen der Hemmschuh auch der kurze Veröffentlichungsrhythmus. Das ist dann gar nicht so leicht, wenn man innerhalb von 14 Tagen die nächste Folge fertig haben will, da jetzt nochmal Kinder irgendwie zu akquirieren und die damit einzubauen. Und da muss man wahrscheinlich schon auch Teile noch wesentlich genauer vorbereitet haben. Das wäre schon zeitintensiv, aber ich fände das gut, wenn man das mal hinkriegen würde. Aber das ist wahrscheinlich jetzt erstmal, sagen wir mal, ein mittelfristiges Ziel, das mal hinzubekommen.
Ja, also wir können uns das auf jeden Fall vorstellen. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass wir auch mal in Anführungszeichen irgendwo auch mal öffentlich sozusagen auftreten, eine Live-Podcasting-Folge sozusagen machen, die dann auch gesendet wird. Und da würden wir uns selbstverständlich dann auch drüber freuen, wenn da sich ein paar Kinder mit einbringen würden, wenn sich das ergibt. Aber wie André schon gesagt hat, mittelfristig.
Und nochmal zu den Podcasts selber produzieren. Wir hatten übrigens auch schon Zusendungen von kleinen Hörern, die sich mit Papas Handy hingesetzt haben oder an Papas Mikro hingesetzt haben und selber eine Schlaulichtfolge aufgenommen haben.
Das ist sehr cool. Ja, schön. Ziele, mittelfristige Ziele. Habt ihr noch andere Wünsche für die Zukunft von Schlaulicht?
Ja, wahrgenommen zu werden, wie gesagt, diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir freuen uns riesig, wenn wir Zuschriften, Rückmeldungen bekommen. Wir freuen uns natürlich auch, wenn wir irgendwo in einem Podcast auch erwähnt werden, die uns auch wahrnehmen und dann sagen, hier, das ist doch mal was, weil das sind potenziell Leute, die Kinder haben und die dann auch an das Medium ranführen wollen. Genauso haben wir uns über eure Zuschrift gefreut, dass wir da tatsächlich auch angekommen sind, ihr uns wahrgenommen habt, und deswegen stehen wir hier auch gerne Rede und Antwort.
Ja, vielen Dank schon mal.
Genau, und insgesamt hat, glaube ich, das Medium Podcast mehr Aufmerksamkeit verdient und damit dann auch das Schlaulicht. Also wir würden uns schon wünschen, dass es einfach noch mehr Kinder gibt, die uns hören.
Ja, das ist doch mal ein Statement. Wir kommen nämlich so langsam auch zum Ende unseres Fragenkatalogs und dieser Sendung. Gibt es noch irgendwas, was jetzt zu kurz gekommen ist, was wir vielleicht gerade nur kurz angesprochen haben? Irgendwas, wo ich euch vielleicht zu früh abgewürgt habe oder so?
Jetzt ein Punkt fällt mir jetzt spontan ein. Da habt ihr vorhin gefragt, wollt ihr auf jeden Fall in eurem Podcast machen und so weiter. Und wir hatten vorher auch mal über unsere Einstellungen, die wir so haben, gesprochen. Es gibt bestimmt auch Sachen, die wir auf gar keinen Fall machen werden. Also wir werden auf jeden Fall versuchen, uns nicht vor irgendeinen Karren spannen zu lassen und auch immer kritisch bleiben, was man zum Beispiel, glaube ich, recht gut hören kann in unserer Folge über Horoskope. Da geht's halt zum Beispiel einfach auch, und das ist nicht nur Überzeugung, sondern es ist einfach für uns auch wichtig zu sagen, da gibt's eine ganze Menge Unsinn da draußen, der kolportiert wird, der mit so ein bisschen Folklore und schadet doch nicht und so weiter und so fort da langkommt, und wo wir dann darauf hinweisen, Moment, stopp, da ist durchaus auch ein Risiko drin mit diesen Horoskopen. Willst du wirklich dein Leben danach orientieren, was irgendwie so zusammengewürfelt da steht? Das ist uns schon wichtig, und das wird auch immer mal wieder auftauchen, und dass wir da auch wirklich ganz klar Stellung beziehen. Wie gesagt, bei anderen Sachen ist es uns dann nicht so wichtig. Da haben wir zwar eine Meinung dazu, aber es geht nicht darum, irgendjemanden die Tour zu vermasseln, was auch immer, oder irgendwie so einen komischen Streiter vom Zaun zu brechen. Aber wie gesagt, gewisse Themen, da wird ganz klar sein, wie wir dazu stehen, und da werden wir uns einfach auf unsere Wahrnehmung der oder unser wissenschaftlich kritisches Denken werden wir uns drauf berufen.
Genau, und wichtig ist uns halt, dass der Spaß da im Mittelpunkt steht und nicht, also wir wollen nicht besserwisserisch oder belehrend dabei wirken. Und was für uns jetzt mit dem skeptischen Hintergrund, den Olli und ich da auch haben, und der Jörg hat da ja auch eine hohe Affinität, ist halt auch das Bewusstsein schärfen, auch bei den Kindern, dass wir uns irren und dass das ständig passiert. Und auch uns, die wir uns das wissenschaftlich-kritische Denken auf die Fahne schreiben, passiert das ständig. Und das gehört einfach dazu und zu unserer Wahrnehmung. Wir haben das in der Wahrnehmungsfolge ja auch ziemlich klar angesprochen. Und wir hören uns das mal einmal ganz, ganz kurz an. Oh, Anneliese, popel nicht.
So, das habt ihr jetzt alle mal gehört, ne? Also, oh, Anneliese popel nicht. Gut. Mhm.
Aber
die singen gar nicht, oh, Anneliese popel nicht.
Die singen einen lateinischen Text. Und zwar singen die Cum Angelis et Pueris. Und das ist also mir persönlich ganz wichtig, dass Kindern das immer wieder bewusst gemacht wird, dass unsere Wahrnehmung einfach sehr fehleranfällig ist und dass wir deshalb das wissenschaftlich kritische Denken, die wissenschaftlichen Methoden gebrauchen können, um zu objektiveren Einschätzungen zu kommen.
Puh, ja, wir haben jetzt einen wahnsinnig weiten Bogen geschlagen. Von euch als Schlaulichter, wie es zum Podcast kam, über eure Sendeformate bis hin zu Bildungspotenzialen und anderen pädagogischen Konzeptideen. Wir sind so langsam am Ende, haben keine Fragen mehr. Möchten euch aber ganz, ganz herzlich danken, lieber André, lieber Olli, für eure Zeit, die ganz, ganz vielen ausführlichen Antworten und einfach für das nette Gespräch.
Sehr gerne.
Da nicht für.
Vielen Dank auch. Ja. Und da bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, seid ihr schlau?
Genau.